Wow, da geht's gerade noch mal los. Ist das nicht cool? Ein Wunder ist erlebt worden. Das war ein steiler Einstieg, ich weiß, aber Lost, wer von euch hat auch ein Wunder erlebt? Guckt euch um. Wer hat schon mal ein Wunder für sich ganz persönlich erlebt? Vom Parkplatz an bis physische Heilung. Okay, wer hat mal erlebt, dass jemand anderes geheilt wurde? Und wer hat mal gebetet, dass er einen Parkplatz in Zürich bekommt und einen bekommen hat? Ha! Merkt euch die Gesichter. Später im Kaffee. Wenn ihr einen Kaffee oder einen Tee oder eine kalte Cola Zero oder sonst was habt, geht zu den Leuten hin und dann sagt, hey, was ist deine Geschichte? Weil das, was wir jetzt hier erleben, ist nichts anderes als Ermutigung. Es ist alles möglich bei diesem Gott. Zu seiner Zeit. Die ganze Geschichte mit den Wundern finde ich immer so eine wundersame Geschichte. Ich habe sehr lange gebraucht in meinem Leben, bis ich gefunden habe, ja doch, ich glaube, Gott kann auch Wunder tun. Und dann hat es nochmal sehr lange gedauert, bis ich gedacht habe, ja, ich glaube, Gott kann auch in meinem Leben Wunder tun. Und eigentlich steht aber in der Bibel, dass Jesus sagt, hey, die Wunder, die ich gemacht habe, die werdet ihr auch tun. Und ihr werdet noch Größeres tun als das. Und im Alltag, ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht. Meiner ist eher sehr viel mit Kaffeezusatz, damit ich das überstehe in der Schule. Und da ist nicht so viel Wundervolles drin. Und ich frage mich manchmal, warum. Und dann bin ich auf eine wunderbare Predigt gestoßen und einzelne Teile daraus kommen daraus. Es ist eine meiner liebsten Pastorinnen, die es gibt. Es ist die Priscilla Shirer. Wenn ihr sie googeln wollt, macht das. Es lohnt sich. Sie ist toll. Die Geschichte ist eigentlich aus der Bibel eine ganz klassische Wundergeschichte, die Jesus getan hat. Und ich glaube, man hört sie so ziemlich schon ab im Alter von 3 Jahren, weil das eine richtig coole Geschichte ist. Und lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Ich fange ein bisschen vorher an zu erzählen, weil die Geschichte fängt eigentlich schon in Vers 1 an. Wir sind hier gerade im Lukas Kapitel 9. Und zwar ist es so, dass Jesus seine ganzen Jünger zusammenruft, sie rüstet und sagt, jetzt geht. Alles, was ihr jetzt von mir gehört habt und alles, was ihr von mir gesehen habt, möchte ich, dass ihr auch tut. Also geht in alle Winkel und wir treffen uns irgendwann wieder. Geht zu zweit, nehmt nichts mit und geht los. Erzählt das, was ihr von mir gesehen und gehört habt. 10 Kapitel später ist es so, dass sie wieder zurückkommen. Sie sind recht müde und kaputt von der ganzen Geschichte, aber sie haben Wundergeschichten um Wundergeschichten um Wundergeschichten erlebt und haben gesagt, boah, das war so cool. Und dann kamen die anderen zwei, nein, unseres war viel cooler. Und plötzlich waren wir so im Primarschulalter und die haben sich alle übertroffen mit dem, was sie alles Wunderbares erlebt haben, mit diesem Gott, der gesagt hat, ich komme mit euch mit, aber macht den Mund auf und erzählt von meiner Geschichte. Jesus wollte mit denen in einen ruhigen Ort gehen, weil er gemerkt hat, hey, meine Leute sind müde. Ich glaube, die brauchen ein Päuseli. Und gehen dann los. Das Problem war, die Leute haben ohne Insta ganz genau gewusst, wo sie sind. Sie hatten einen Riecher. Und da kamen unglaublich viele Menschen ihnen hinterher. Vorbei war es mit der Ruhe. Vorbei war es mit dem Zwiri. Und vorbei war es mit, wir sitzen da und machen mal ruhig. Es steht drin in der Bibel, dass Jesus Mitleid mit den Menschen hatte. Und ich glaube, mein Mann kann das sehr gut verstehen. Wenn ich sage, komm, wir gehen gleich los, kein Problem. Dann kommt jemand und erzählt mir, Doro, aber ich brauche noch ganz dringend. Und ich so, okay, ich helfe dir noch. Und ich glaube, die Jünger haben gedacht, nein, Jesus, wir brauchen Ruhe und du doch auch. Komm her, wir machen ruhig. Und Jesus hat geheilt. Er hat ihnen erzählt. Er hat ihnen alles erzählt, was er von seinem Vater empfangen hat. Alles. Und die Zeit verging. Und sie verging. Und sie verging weiter. Und irgendwann war es am Dunkelwerden. Und die Jünger sind zu Jesus und haben gesagt, so, fertig. Hier ist fertig. Schick die Leute weg, damit sie sich versorgen können. Wir haben hier weder Essen noch Trinken, weil wir sind mitten in der Einöde. Eigentlich wollten wir dorthin, jetzt sind wir halt aufgehalten worden, dass die Leute sich versorgen können und ein Plätzchen zum Schlafen finden, lass sie gehen. Und dann sagte Jesus, nö, ihr könnt ihnen zu essen geben. In der Bibel steht drin, es waren 5000 Männer. Kinder und Frauen hat man nicht mitgezählt. Wenn jetzt jeder von den Männern eine Frau und ein Kind hatte, was es damals nicht unbedingt war, waren es ungefähr 15.000. Also ja, komm, lass uns doch mal Essen für 15.000 besorgen oder machen. Und dann sagten die Jünger, ich habe jetzt gerade nüt, hast du was? Nö, ich habe gerade auch nüt. Und ja gut, dann lass uns halt gehen, damit wir halt irgendwas besorgen können, vielleicht, möglicherweise. Und Jesus sagt, nö, was habt ihr? Und sie sagen, hey, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Also nicht wir, sondern der kleine Kerl da hinten. Die Znüni-Box hat er ausgepackt, hat er nicht ganz geschafft zu essen, weil er so an deinen Lippen gehangen hat. Also er hat 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt, okay. Er empfängt sie, er dankt, bricht es und verteilt es. Er empfängt, was die Jünger gehabt haben, hat gedankt und hat es verteilt. Und an diesem Tag sind über 15.000 Menschen satt geworden. Und nicht im Sinne von, jeder hat so ein olivengroßes Stück bekommen, so, oder es wurde dann im Magen plötzlich mehr oder so. Nee, die waren Sonntagnachmittag satt. Das war wie ein dicker, fetter Braten mit Klöße und Rotkohl. Zumindest gibt's das da, wo ich herkomme. Sie hatten genug. Und sie hatten nicht nur genug, sondern sie hatten mehr als genug. 12 volle Körbe zu viel. Für jeden Jünger einen. 12 Körbe zu viel. Was ist das für eine riesige, große Geschichte? Und oft sieht man die Geschichte mit den 5 Broten und 2 Fischen. Die ist ganz wichtig und auch ganz toll. Aber lasst uns den Fokus bei den Jüngern lassen. Was ist hier passiert? Und was können wir von ihnen lernen? Was mit dem Thema Glaube, mit dem Thema Gebet und Wunder zu tun hat. Jesus trommelt seine 12 Buddies zusammen. Das sind die, die die letzten Jahre mit ihm Tag und Nacht verbracht haben, die mit ihm unterwegs waren, alles gesehen haben, was er getan hat, alles gehört hat, was er gesagt hat. Er hat mit ihnen Brot gebrochen, er hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt, sie sind sehr viel gelaufen, unglaublich viel gewandert, gewandert und gewandert und gewandert. Und Jesus beschließt an einem Tag, jetzt ist es Zeit, loszuziehen, um das, was ihr gehört habt, auch selbst zu tun. Er geht, er lässt sie gehen. Aber er sendet sie nicht einfach nur, sondern er ruft sie. Rufen bedeutet, hey Leute, kommt mal alle her. Und egal, was er gemacht hat, dieser eine Jünger, alle kamen zu ihm. Sie legten nieder, was sie getan haben und kamen zu ihm. Dann hat er ihnen Vollmacht gegeben, Autorität gegeben und hat gesagt, hey, das, was ich kann, könnt ihr auch. Und ich gebe euch die Macht, alles zu tun, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, das zu erzählen, euer Mund mutig aufzumachen, zu erzählen, was ihr von mir gehört habt. Er hat ihnen was gegeben. Er rüstet sie aus. Er beruft. Nicht wir uns selbst. Gott gibt uns einen Auftrag und gibt uns alle Fähigkeiten dazu. Im Umkehrschluss könnte man sagen, egal wie gut du begabt bist in einer Geschichte, in einer Sache, du kannst noch so begabt sein. Wenn du den Auftrag nicht hast, hilft es dir nicht. Du wirst nicht weiterkommen. Dieser Gott talentiert oder rüstet nicht die Leute aus, die schon viel haben, sondern die, die parat sind zu gehen. Die alles sofort niederlegen und sagen, hier bin ich. Du hast gerufen, ich bin hier. Und ich will das tun, was du mir aufträgst, egal was es ist. Ob es Englisch sprechen ist, was ich nicht kann, oder Japanisch, was ich noch nicht kann, oder ob ich kochen soll, obwohl ich es nicht gerne mache. Oder weil ich einfach mit Menschen zusammen sein darf, weil ich es liebe. Ich bin für dich da und sage, du kannst mich ausrüsten für das, was kommt. Die Strategie des Feindes sagt, du musst genug Kraft haben. Die Kraft, die du hast, brauchst du, damit du etwas tun kannst. Um siegreich zu sein, musst du Dinge wissen. Du musst ausgerüstet sein. Du musst dich selbst um die Ausrüstung kümmern. In der Bibel steht, Gott rüstet aus. Er gibt Dinge. Nicht durch Heer oder Kraft. Oder durch ein Diplom mehr oder weniger. Oder eine Bibelabschluss von XYZ. sondern weil er mit dir ist, in dir lebt und sagt, ich möchte dich gebrauchen für dieses eine Ding. Die anderen Sachen sind gut, kann helfen, aber er muss es geben. Und dann sendet er sie und sagt, so, jetzt seid ihr parat, ihr könnt gehen, geht zu zweit. Auch eine Strategie des Feindes. Er sagt dir oft, du musst entscheiden, wann das Timing ist, wann ist der Zeitpunkt gut. Ich kann mich noch so gut erinnern, als ich gerade eine Musikbibelschule hinter mir abgeschlossen hatte, erfolgreich, natürlich, wie auch sonst. Ich wusste, wie man Worship macht. Ich habe gelernt, welche Tonarten gut sind und welche Noten am besten wirken und welche Töne und die Übergänge und Gebete. Ich habe das alles gelernt, ein ganzes Jahr lang. Und ich kam in eine neue Church in Pfäffikon im Zürich-Oberland und habe gesagt, mega cool, ich bin jetzt da und es ist ja logisch, dass ich in das Worship-Team gehe. Und ich hörte tief in mir drinne Gottes Stimme, die sagt, Doro, du wirst jetzt ein Jahr lang nicht Musik machen. Und ich so, Quatsch, ich habe das doch gelernt. Und ich bin zur Musikleiterin gegangen und habe gesagt, hey, ich habe die Musikbibelschule da gemacht, wie sieht das aus, braucht ihr noch Leute? Und sie so, ja, natürlich brauchen wir Leute, wenn wir einen Engpass haben, melde ich mich. Dachte ich bin ja nicht blöd, kommt gut. Sie haben mich ein ganzes Jahr lang nicht gebraucht. So war's. Ein ganzes Jahr lang haben die mich nicht gebraucht. Ich so, Gott, was ist los? Da sagt er, freust du dich nicht, dass sie keinen Engpass hatten? Sie, ja, okay, ich freue mich, dass sie keinen Engpass hatten. Gott ist schon sehr kurios. Er entscheidet, wann es Zeit ist, loszugehen. Und er schmunzelt über alles andere. Und das ist gut so. Sie gehen, machen ihr Ding, erleben unglaublich viel, kommen zurück und sind müde. Das lesen wir im Markus-Evangelium, die ersten drei Bücher, die wir haben, die haben ähnliche Geschichten drinne von anderen Perspektiven, dass man ein bisschen sehen kann, was steckt da so hinter. Und da steht ganz drinne: Komm, wir gehen an einen einsamen Ort, damit ihr euch ausruhen könnt. Weil es war immer ein Kommen und Gehen. Die hatten noch nicht mal Zeit zu essen. Gar nicht gut. Nicht essen, gar nicht gut. Gut, das war bei Männern vielleicht nicht ganz so schlimm. Bei mir wäre das eine Katastrophe. Sie hatten keine Zeit. Und es hat nicht lange gedauert. Da waren die Leute leider nicht weggeblieben in dem einsamen Ort. Das haben sie nicht so verstanden. Sie haben nur den Ort verstanden und sind hinterher. Die Jünger waren unglaublich müde. Sie waren erfolgreich, aber es hatte ihren Preis. Körper, Seele, Geist waren kaputt. Und Jesus hat ihnen nicht gesagt, alles klar, geht mal da und dahin alleine. Und wenn ihr wieder fit seid, kommt ihr wieder, dann kriegt ihr wieder einen Auftrag. Er sagt, kommt, wir gehen zusammen an dem einen Ort, damit ihr euch ausruhen könnt. Er ist mit dabei. Er schenkt Frieden, er schenkt Ruhe, er schenkt Wiederherstellung, er schenkt die Kraft, um weiterzumachen. Wir müssen nicht wie ein Hamsterrad von A nach B nach C und so weiter gehen. Er sagt, komm zu mir, wenn du müde bist, ich gebe dir Frieden und all das, was du brauchst. Die Leute kommen also und Jesus hat Mitleid und kann sie nicht wegschicken. Und heilt und tut Wunder. Und das, was er die letzten Jahre auch gemacht hat, macht er einfach nahtlos weiter. Hat nicht dazu geführt, dass die Leute weniger werden, sondern eher mehr, weil sie begeistert waren und Leute mitgenommen haben, die ganze Geschichte. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Und dann kommen die Jünger wieder ins Spiel und sagen das einzig Richtige, schick sie weg. Wenn ich müde bin, kenne ich dieses Gefühl von, schick sie weg. Ich mag nimm. Oberkante, Unterlippe, da geht nichts mehr. Ich bin müde. Meine Kraft reicht nicht. Und hier sind wir an einem sehr, sehr wichtigen Punkt angekommen. Deine Kraft, egal wie fit du bist, egal wie viele Diplome du hast, wird nie reichen. Deine Kraft wird nie reichen. Muss es aber auch nicht, weil du mit dem unterwegs bist, der alles hat. Der dir die Kraft gibt und die Fähigkeiten gibt, weiterzumachen. Ich bin müde, ich bin fertig. Jesus schickt sie nicht weg und sagt stattdessen, hey, du kannst doch das Wunder tun. Oder ihr. Und die so, nö. Und wir denken, Mensch, das gibt's doch nicht. Die sind doch gerade erst zurückgekommen von einer Wundertour. Die haben sich einer dem anderen übertroffen, wie cool die Geschichten gelaufen sind und haben es anscheinend vergessen, dass sie mit dem unterwegs sind, dem ist alles möglich. Aber sie sagen, nee, ich hab's wie Blackout. Kenne ich mega gut. Blackout kenne ich sehr gut. Gott versorgt mich in meinem Leben schon immer. Chronisch krank, er versorgt mich schon immer. Immer wenn ich ein bisschen weniger habe, als ich denke, was mein Genug definieren würde, kriege ich Panik. Und dann höre ich immer, Doro, alles gut. Und am nächsten Tag ist wieder alles gut. Es gehört so dazu. Ich vergesse manchmal die Wunder, die ich erlebt habe. Deshalb ist es so wichtig, Wunder nicht nur aufzuschreiben, sondern auch zu teilen, damit Leute dich auch erinnern können. Hey Doro, tschüss mal, alles easy. Hast du doch schon hinter dir. Hast du doch schon gelernt. Vertrauen, weitermachen, fröhlich sein, kommt gut. Wir sollen sagen, wo unsere Grenzen sind. Ganz sicher. Das ist gut. Aber die Grenzen, wenn er sagt, Doro, ich möchte, dass du mehr tust, dann können wir davon ausgehen, dass er auch für das mehr sorgt. Ich habe oft irgendwie eine Nasennebenhöhlenentzündung gehabt. Das war eine Nebenwirkung vom Medikament, was ich genommen hatte. Und singen war dann relativ schwierig. Also es ging dann irgendwie so. Oder ich musste die ganze Zeit Nase putzen, war nicht so hilfreich mit dem Mikrofon. Und habe dann jedes Mal, wenn ich diese Geschichte hatte, habe ich Gott gefragt, hey Dad, soll ich morgen Worship machen, ja oder nein? Da war ich in meinen Mitzwanzigern. Und oft habe ich kein Worship gemacht, wenn die Situation nicht ganz so schwierig war. Wenn ich gedacht habe, naja, gut, es besiegt Pfnüsel, wie er das so schön sagt, das ist nicht so dramatisch, könnte ich gehen, aber Gott sagt, nee, du bleibst hier. Okay. Und einmal kann ich mich erinnern, hatte ich so einen starken Reizhusten, Leute, also furchtbar. Und er sagt, Doro, ich möchte, dass du gehst. Ich so, pff, okay. Dann guck mal, dass die Leute gute Trommelfelder haben. Kommt schon gut. Den ganzen Abend, das war ein Worship-Abend mit anderen Gemeinden zusammen, habe ich nicht einmal gehustet. Frag nicht nach dem davor und danach, aber währenddessen kein einziges Mal. Und das ist für mich so krass zu sehen. Gott bestimmt das Timing. Und hier sind wir wieder an einem Ding. Die Jünger sagen, alles klar, dann schick uns doch weg. Wenn du die anderen nicht gehen, dann gehen wir. Lass uns machen. Lass uns nochmal gucken, wo wir was auftreiben können. Lass uns nochmal gucken, welche Diplome wir machen können. Lass uns doch mal gucken, was wir noch lernen können, welches Bibelstudium wir machen könnten und was wir noch irgendwie alles an Knowledge und Wissen und Handeln tun können. Lass mich nochmal gucken, ob ich den einen Typen XYZ, der auch irgendwann mal was erlebt hat, höre und sehe und von ihm lerne. Nicht deine Umstände müssen sich verändern. Du bist heute mit all dem, was du erlebt hast, genau richtig ausgerüstet für das, was er durch dich tun möchte. Du musst nicht mehr lernen, du musst nicht mehr tun, du musst nicht mehr machen. Wenn er aber sagt, mach, dann solltest du tun. Wenn er sagt, geh, dann solltest du gehen. Und wenn er sagt, sprich, solltest du auch sprechen. Du musst aber dich nicht vorbereiten für etwas, es sei denn, er sagt, tu es. Nicht aus dir heraus. Die Umstände, wie oft habe ich das gesagt, wenn ich gesünder wäre, Gott, ich könnte so viel mehr tun. Wenn ich mehr Geld hätte, weißt du, wie viel ich in dein Reich investieren würde? Wenn ich ein neues Umfeld hätte mit besseren Nasen, dann wäre das viel einfacher. War ich 19. Wenn ich noch Zeit hätte für eine weitere Bibelschule, um nochmal richtig einzutauchen in dein Wort, weißt du, wie gut wäre das? Und er sagte, ja, das wäre toll, aber nein. Ich habe einen besseren Plan mit dir und für dich. Und das bedeutet, du musst hier sein, du darfst nicht weg sein, du musst da bleiben. Du musst genau da sein. Nicht wir bestimmen, was wir brauchen, damit wir das tun, was wir glauben, was das Richtige ist. Sondern wir müssen bei ihm bleiben, der sagt, ich weiß, was ich mit euch vorhab. Und auch wenn es keinen Sinn macht für dich, es ist gut. Es ist gut. Das Ziel ist, das, was du hast, in den Umständen, wo du bist, dich ganz und gar diesem Gott zur Verfügung zu stellen. Und zu sagen, yo, hier bin ich mit dem bisschen und dem viel, was ich hab. Das haben die Jünger irgendwann dann auch verstanden. Jesus fragt, was habt ihr? 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Für 15.000, man muss kein Mathematiker sein, um zu verstehen, ein bisschen knapp. Nicht so gut berechnet. Aber Jesus fragt nicht nach dem, okay, komm wieder, wenn du mehr hast, sondern, oh, da habe ich was vergessen, das ist doch super. Er nahm das, was er angeboten bekommen hat. Er dankte es und reichte es weiter. Er grinst dich an und sagt Danke für das, was du gibst und das, was du bist. Er dankt Gott für das, für dich und gibt es weiter. Er sagt nicht, komm wieder, wenn du mehr hast, wenn deine Situation dich beruhigt hat oder wenn du irgendwie mehr Wissen bekommen hast, sondern er sagt, gib das, was du hast heute und es ist genug für das nächste Wunder, was ich tun möchte. Er macht Türen auf, die keiner schließen kann. Er bringt dich in Situationen, wo niemand sonst dich wegbringen kann. Er weiß, was er mit dir vorhat. Wie geht's dann weiter? Nun, in der Geschichte steht drinne, sie waren alle satt. Sie waren alle rundum fröhlich, glücklich. Und es gab 12 Körbe über. Für jeden Jünger einen. Für Vertrauen und Segen. Seht ihr, die 5 Brote und 2 Fische sind das Entscheidende in dieser Geschichte. Aber das Entscheidende sind die 5 Brote und 2 Fische für die Menge, weil die ist satt geworden. Das war wichtig. Aber die Menge war das Geschenk an die Jünger. Denn die Jünger waren in einer Situation, wo sie gemerkt haben, das kriege ich never ever hin. Ich glaube, ich wäre mit 20 schon überfordert gewesen. Aber das sind deutlich mehr. Um zu verstehen, nicht die Umstände sind das Wichtige, sondern das Bereitstellen und Paratstellen. Ja, ich will in deine Situation mit reingehen, wo du mich haben möchtest, Gott. Erst durch große Situationen, meistens doch in großen Situationen, wo wir nicht genau wissen, reicht das oder reicht das nicht oder andersrum, meine Kraft wird sicherlich nicht reichen, meine Fähigkeiten werden sicherlich nicht reichen. Aber ich kann mich an den andocken, der die Fähigkeiten hat. Was hat das alles mit uns heute zu tun? Was macht das mit uns? Was hat das mit uns? Jesus kann und er wird und er möchte gerne dein ganzes Sein, so wie du bist, heute und dein ganzes Sein, so wie du bist, morgen gebrauchen, um sein Reich weiterzumachen. Du darfst Diplome und Zettel machen, keine Frage. Und du darfst sie ihm auch zur Verfügung stellen und sagen, hey, ich habe Englisch, ich könnte irgendwo hingehen, wenn du möchtest. Ja, cool. Aber er arbeitet genauso fest mit deinen Verlusten, deinen Fehltritten und deinem zu wenig oder nicht geschafft oder verfehlt. Er nimmt es und dankt und verteilt. Er verändert alles, was du in der Situation hast. Es kommt gut. Nun, die Jünger damals, die konnten einfach diese Geschichte, diese 5 Brote und 2 Fische einfach in die Hand von Jesus drücken und sagen, hier, mach mal, hast du. Er ist ja jetzt nicht mehr so physisch da, dass wir den so sehen können. Aber es ist viel besser für uns. Wir können einfach mit ihm reden. Jederzeit, an jedem Ort, egal welche Uhrzeit, an welchem Ort auch immer. Wir dürfen mit ihm reden und nichts anderes ist Gebet. Und Gebet ist nicht die richtige Wortwahl in der richtigen Reihenfolge, sondern dass wir beten. Beten ist eigentlich, wie würde ich sagen, wie ohne Rechtschreibkorrektur. Ohne Grammatikkorrektur, da muss ein Punkt oder ein Semikolon hin, sonst wirkt das nicht. Es ist nicht, die Reihenfolge der Worte sind wichtig, sondern das, was in deinem Herzen und deinem Kopf ist, das, was spontan rauskommt, das ist Beten. Es ist radikal ehrlich. Ich glaube, Gott kennt meine Gebete und ich glaube sonst keiner. Das, wenn mir was gegen den Strich geht, gebe ich ihnen so, wie es ist, 1:1 durch. Und er sagt dann nicht, okay, Doro, jetzt gehst du mal in dein Kämmerlein. Wenn du wieder ruhig bist, kommst du wieder raus. Das hat meine Mama immer gesagt, wenn ich einen Wutanfall hatte. Du gehst jetzt mal in dein Zimmer und wenn du ruhig bist, kommst du wieder raus. Gott sagt, okay, ich bleib bei dir. Lass uns gemeinsam da durch. Und wenn ich da mal fertig bin und dann tatsächlich keine Worte mehr habe, dauert eine Weile, ich weiß, dann sagt er, Doro, ich habe dich trotzdem lieb. Und die Situation, die verändere ich jetzt nicht. Aber bevor du weiter schimpfst, es kommt gut. Vertraust du mir? Ja. Okay. Der Situation, wo du bist, alles, was du hast. Epheser 6. Okay, der steht nicht ganz genau so in der Bibel drin. Aber ein bisschen schon. Hör nie auf zu beten. Niemals. Du kannst Ferien machen von deinen Leuten, deinem Umfeld und allem, aber hör nie auf zu beten. Hör nie auf zu beten, nie zu reden mit dem, der dich gemacht hat und weiß, warum du in Situationen drin bist. Warum? Weil du im Gebet dich mit dem verbindest, der ein Alleskönner ist. Er ist wie MacGyver, der kann mit nix alles machen. Der kann dich aus Situationen rausbuxieren, was sonst keiner kann. Der ist ein Superheld, der schafft das. Er ist der Blattumwender, er ist der Lebensspender, der Friedensstifter, der Kraftgeber, der Hoffnungsgeber. Er kennt, wie es dir geht und was du brauchst, damit du aufblühst, größer wirst, als du jetzt bist. Und das heißt, gib ihm die 5 Brote und die 2 Fische von heute. Die hast du nicht? Dann gib ihm die 2 Krümel und die 1 Krete von heute. Die hast du auch nicht. Dann gib ihm deine Ängste und deine Sorgen und leg sie ihm hin. Du darfst sie auch schmeißen, er ist guter Fänger. Gib ihm das, was in dir drin ist. Ob viel oder wenig, ob Gutes oder anderes, er vermehrt es und wandelt es um. 5 Brote und 2 Fische sind nicht viel, für ihn alles. Weil wir durch das Anvertrauen ihm zutrauen, dass er es vermehren kann und gut machen kann. Du hast alles, was du brauchst für den Moment und genug für das, was da kommt. In Vers 17 lesen wir ganz deutlich, sind die ähnlichen Worte, die wir auch im 1. Korinther lesen. Er nahm es, er dankte und er brach und reichte weiter. Erinnert euch das an was? Es erinnert das an das Abendmahl. Das Abendmahl war das letzte Essen, was Jesus mit seinen Jüngern zusammen hatte und sagte, hey, in aller Zukunft, wenn ihr dieses feiert, weil es ist ein Feiermahl, dann erinnert euch an das, was jetzt dann passieren wird. Wir werden heute das Abendmahl feiern, aber wie? Ich habe mal mit einem Pastor mich ausgetauscht über das Abendmahl. Damals war das für mich so ein bisschen spooky. Was machen wir da eigentlich? Und er sagte, Doro, es gibt für mich 18 verschiedene Möglichkeiten, wie du auf dieses Abendmahl drauf gucken kannst. Ich so, echt? Ich kenne nur eine und die ist komisch. Und er hat sie mir geschickt und ich fand die eine Beschreibung unglaublich schön. Der ist der Aspekt vom Danken. Wir danken ihm in dem Abendmahl für das, was er getan hat, was er vollbracht hat und das, was er tun wird. Er ist den Weg, Jesus ist den Weg bis zum Ende durchgelaufen. Das heißt, er wurde verraten, er war verkauft, er wurde misshandelt, er ist gestorben am Kreuz. Für jeden einzelnen Menschen. Er hat damit den Weg frei gemacht für einen Ort, wo du und ich mit unserer eigenen Kraft niemals hinkommen würden. Das hat Jesus getan, weil er Menschen liebt. Damit der Weg zu seinem Vater, zu diesem guten Gott wieder frei ist. Und jeder, der daran glaubt, dass das die Geschichte da nicht geendet ist, sondern noch weitergeht, dass Jesus nach 3 Tagen tot im Grab wieder auferstanden ist und da mit seinem Leben den Tod besiegt hat, der darf am Abendmahl mitfeiern. Der darf sich mit dran erinnern und sagen, yes, das hat er nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen getan. Ich bin dankbar, dass ich an einen Ort kommen darf, wo ich sonst alleine nie hingehen würde und nicht hinkommen könnte. Ihr Lieben, und wie immer gibt es 3 Stationen, hier 2 im Saal, 1 draußen, wo ihr hingehen könnt. Wo ihr, da hinten gibt es noch mehr, wo ihr Traubensaft und Brot nehmen könnt für euch und sagen, yes, mir wurde vergeben und ich darf an einen Ort, wo ich alleine nie hinkommen würde. Und wenn du das gemacht hast, würde ich unglaublich gerne noch was Mutiges machen. Weil ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen Mut. Nach dem Abendmahl hast du die Möglichkeit. Nummer 1. Du gehst einfach wieder ruhig an deinen Platz und genießt alles Weitere. Voll okay. Nummer 2. Du möchtest gerne für jemanden beten. Du möchtest selber mal derjenige sein, der ein Wunder erlebt. Ich garantiere nicht, dass es passiert, aber ich garantiere, wenn du es betest und aussprichst, dass du näher an einem Wunder sein wirst, als wenn du es nicht tust. Wenn du sagst, ich will gerne für jemanden beten, stell dich irgendwo hinten im Saal oder auch hinten im Foyer hin und warte. Und die dritte Möglichkeit ist, du merkst, ich würde gerne Gebet haben. Ich würde gerne, dass jemand für meine Situation und für mich betet. Dann gehst du zu irgendjemanden hin, der hinten oder im Foyer steht, dich anlächelt, dem deine Nase dir gefällt und wo du sagst, jo, zu dem gehe ich, glaub, das kommt gut. Und du erzählst deine Geschichte und deinen Wunsch in einem Satz. Weil Gott kennt dich. Das ist voll okay, wenn er dich kennt. Eine Situation, ein Satz und der andere betet für dich. Weil wie lernen wir laufen, indem wir laufen? Wie lernen wir sprechen, indem wir sprechen? Und wie lernen wir mutig beten, indem wir mutig beten? Es ist ein Tu-Teil, ein Übe-Teil, ein Lass-uns-es-angehen-Teil. Ich glaube, dass du heute ausgerüstet bist für das, was jetzt kommt. Und ich glaube, dass Jesus dir ziemlich klar zeigen wird, was es ist. Wenn als Beter keiner zu dir kommt, kein Problem, schnapp dir jemand anderen, einen anderen Beter und ihr betet mutig für das, was euch gerade bewegt, was gerade kommt. Wenn du dir überlegst, meine Güte, wie könnten wir denn beten? Dann hier ein paar Tipps, falls du das brauchst. Dank doch erstmal für die Person, die vor dir steht. Danke gibt es dich und danke Gott, hast du ihn wunderbar geschaffen, weil daran glaube ich. Dann warte kurz, vielleicht will Gott dir was sagen. Und wenn nicht, kein Problem, dann sprich Gutes über sie aus. Sprich Gutes über sie aus. So können wir mutig beten. Wenn es um ein Wunder geht, bete mutig für ein Wunder. Oder wie in Susans Geschichte am Anfang, zaghaft für ein Wunder. Es liegt nicht in deiner Hand, wie sehr du die Worte nimmst oder welche Wortwahl du da gebrauchst, sondern glaubst du, kleiner Glaube, alles gut, er kann auch durch klein, kein Problem. Lass uns mutig gemeinsam vorwärts machen und üben in diesem wunderbaren Raum. Du kannst mit deinem Gebet nichts verschlimmern. Glaub mir, du kannst nur gewinnen. Mindestens Mut, Vertrauen, Zuversicht, vielleicht sogar mehr. Und dafür beten wir jetzt. Und Papa, ich danke dir, dass du uns alle heute schon vorbereitet hast, die letzten Tage für den heutigen Moment. Ich danke dir, dass du kamst und uns frei gemacht hast. Und dass diese Freiheit für mich auch Freiheit für den Nächsten bedeutet. Ich danke dir, dass das ein Kreislauf ist, den ich an einfach weitergeben darf. Ich danke dir, dass du Wunder wirkst, dass du weißt, was du tust und liebst, was du tust. Ich danke dir für deinen Mut und deine Freude in unserem Leben, über unserem Leben, durch unser Leben. Du hast genug für den Moment in der Situation, wo du steckst, um dich parat zu machen, bereitzustellen, was Jesus durch dich tun will. Amen. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Nehmt und empfangt seinen Frieden, den er für euch getan hat. Und dann gebt weiter, wenn ihr mögt. Oder empfangt, wenn ihr mögt. Oder genießt, wenn ihr mögt.